Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Amik Funz geht mal like. Hallo. Wie kann man Lernrückstände am besten aufholen, die unter Corona entstanden sind? Eine Antwort könnten darauf Ferienangebote sein oder auch Lerncamps, wie sie zum Beispiel gerade in Sachsen-Anhalt angeboten werden. Wir besuchen ein solches Camp gleich in Halle an der Saale und sprechen auch mit einem Schulleiter aus Nordrhein-Westfalen über andere Wege, Lernlücken auch im normalen Schulbetrieb zu schließen. Außerdem geht's an die Uni Leipzig, wo junge Ukrainerinnen und Ukrainer zurzeit ihre Studieneingangsprüfungen machen. Lernen in den Ferien, das ist bekanntlich so eine Sache. Aber wenn man es zusammen mit anderen macht und nach dem Lernen auch noch Freizeitaktivitäten anstehen, dann kann das auch richtig Spaß machen, zum Beispiel in ein Lerncamp zu gehen. Das Land Sachsen-Anhalt möchte mit Angeboten wie diesen etwas unternehmen gegen die Corona-Lücken, die bei Schülerinnen und Schülern entstanden sind. Sie sollen aufholen können in möglichst entspannter Atmosphäre. Anne Seiler hat sich das angeschaut.
Matheunterricht im Lerncamp in Halle an der Saale. Lehrer Martin Breitkopf steht vor einer großen Tafel, vor ihm auf dem Tisch ein Laptop. Auf dem Bildschirm sind zwei Säckchen zu sehen, ein rotes und ein blaues. Und in diese können mit dem Finger auf dem Touchpad Geldstücke verschoben werden. Heute geht es um die Addition und die Subtraktion von Zahlen im Minusbereich.
Minus 5. Und davon wollen wir minus 3 abziehen. Levin, ja, komm gerne nach vorne.
Ich nehme die plus 2 in den positiven Sack und die plus 1 auch nochmal in den positiven Sack. Und dann sind es wieder minus 2.
Ja, das stimmt, aber das ist leider nicht die Aufgabe. Wir wollen ja sehen, was passiert, wenn wir 3 wegnehmen.
Es sind minus 8 geworden.
Im Lerncamp gibt es eine Woche lang Unterricht, täglich 4 Stunden bis zum Mittag. Und das in den Kernfächern Bio, Mathe, Deutsch und Englisch. 20 Stunden für 20 Schülerinnen und Schüler der 5. bis 9. Klassen. Diese lernen auf Sekundarschulniveau und in 2 Klassenstufen zusammen. Seinen Lehrplan hat er schnell verworfen, berichtet Martin Breitkopf, der als künftiger Referendar im Lerncamp lehrt.
Auch im Rahmen des Camps merkt man, dass dann doch nochmal Grundlagen fehlen und man sie nacharbeiten muss. Brüche addieren, wie ging das nochmal? Nochmal einen Mehrkasten schreiben, wie mache ich das? Das ist wirklich dann teilweise nötig, funktioniert dann aber auch.
Punkt 12 beginnt das laute Stühlerücken und der Unterricht ist vorbei. Endlich schulfrei, obwohl die Schülerinnen und Schüler der 6. und 7. Klasse kommen gern. Das bestätigen Angina und Lennox.
Das macht mir mega viel Spaß.
Also es wird besser erklärt als in der Schule, muss ich echt sagen. Weil unsere Lehrerin erklärt es immer, wenn du nachfragst, sehr schnell dann.
Mit 210.000 Euro fördert das sachsen-anhaltische Bildungsministerium die Lerncamps im Land. Dabei bekommen rund 500 Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9 die Möglichkeit, in den Ferien Lerninhalte aufzuholen, die während der Corona-Pandemie auf der Strecke geblieben sind. Hinzu kommt, so Organisator Carsten Wojcik vom Landesverband der Jugendherbergen, ein sinnvolles Freizeitprogramm.
Die gehen halt ins Kino, baden, machen gerade in den Städten halt Stadttouren, wo es um Kultur geht.
Die Lerncamps in Städten wie Halle, Magdeburg, aber auch in Wittenberg, Wernigerode, Dessau und Naumburg sind ausgebucht. Eine Woche Lernen und Freizeit kostet die Familien 30 Euro. Für Carsten Wojcik ein Erfolg.
Das ist wirklich das Schönste, was ich für das Jugendherbergswerk je mit organisieren konnte.
Mittlerweile sind die Schülerinnen und Schüler aus dem Biologie-Lerncamp von ihrem Ausflug mit der Studentin Laura Karls zurück. Gemeinsam haben sie Tiere und Pflanzen entdeckt und gesammelt. Darunter Grashüpfer, Grillen und Ameisen oder Rucola, Klee und Gänseblümchen.
Wir haben gerade ein neues Thema angefangen. Wir wollen jetzt mit der Ökologie starten. Und da dachte ich, das ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, mal rauszugehen und einfach mal zu gucken, was da ist.
Laura Karls hat gerade ihr Staatsexamen gemacht und möchte Biolehrerin werden. Sie hat festgestellt, die Schülerinnen und Schüler kommen mit nicht vergleichbaren Defiziten in den Lerninhalten. Im Lernverhalten aber ähneln sie sich.
Die Konzentration, die die Schüler mitbringen, oder die Motivation, die sie mitbringen. Also das merke ich hier auch im Lerncamp, obwohl das ja ein Ort ist, wo man vielleicht auch freiwillig hinkommt.
Die 12-jährige Pia und die 11-jährige Leila freuen sich über frische Lerninhalte im Lerncamp. Und darüber,
dass wir viel mehr lernen als in der Schule jetzt. Also dass wir jetzt Zellbiologie zum Beispiel jetzt lernen, das hatten wir ja noch nicht.
Naja, wir haben Ameisen und so gefunden.
Im letzten Jahr gab es 3, in diesem Jahr sind es schon 25 Lerncamps in Sachsen-Anhalt. Was die Kinder davon mit in die Schule nehmen können, wird sich zeigen. Und auch, ob es die Lerncamps weitergeben wird.
Eindrücke waren das aus einem Ferienlerncamp in Halle an der Saale. Und wir nehmen davon mit, Camps dieser Art sind zumindest in Sachsen-Anhalt gerade ausgebucht. In vielen anderen Bundesländern laufen ja ähnliche Aufholprogramme und Angebote, auch von der Bundesregierung gefördert. Denn die Corona-Pandemie hat bei Kindern und Jugendlichen nicht nur Lernrückstände entstehen lassen, die es aufzufangen gilt. Frank Wagner kennt das sehr gut, denn er ist Schulleiter der Gebrüder Grimm Grundschule in Hamm in Nordrhein-Westfalen. Guten Tag, Herr Wagner.
Guten Tag und hallo.
Ihre Schule hat 2019 den Deutschen Schulpreis bekommen. Sie sind eine offene Ganztagsgrundschule. Gehen Ihre Schülerinnen und Schüler auch in Lerncamps? Was wissen Sie darüber?
Das tun unsere Kinder teilweise. Auch hier in Hamm werden in den Ferien Angebote gestartet, an denen die Kinder dann freiwillig teilnehmen können.
Jetzt hat die Bundesregierung, das hatte ich vorhin schon gesagt, dieses Maßnahmenprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche heißt es, für dieses Jahr und auch für das letzte Jahr mit insgesamt 2 Milliarden Euro immerhin ausgestattet. Was bringen denn diese Aufholprogramme aus Ihrer Erfahrung?
Also meine Erfahrungen sind nicht sonderlich gut. Wir haben schon das Gefühl oder den Eindruck, dass wenn viel Geld versickern würde, wir haben teilweise Geld zur Verfügung, also das Problem ist, dass wir dann kein Personal dafür bekommen. Ein riesengroßes Problem. Und wir bei uns in der Stadt haben sogenannte Bildungsgutscheine, die Kinder dann sich dementsprechend hier im Sekretariat abholen können. Aber es gibt keine Anbieter. Die sind dann alle voll. Und dementsprechend können die Kinder dann dort nicht gefördert werden. Also das Geld ist da, wenn es denn da ist. Aber ökonomisch ist das Ganze nicht.
Die Schülerinnen und Schüler brauchen aber Hilfe, brauchen Unterstützung. Wo, sagen Sie denn, sind die Defizite am größten?
Das sind sie eigentlich in allen Bereichen. Also was wir natürlich sehr deutlich feststellen, das ist der sozial-emotionale Bereich. Da haben wir ganz viele Kinder, die in der Corona-Pandemie wirklich sehr stark gelitten haben, aber es sind tatsächlich sämtliche Unterrichtsinhalte. Also da gibt es Kinder, die liegen bestimmt bis zu einem halben Jahr hinter dem Lernstoff oder lagen dort. Und wir haben nicht dementsprechend die Zeit, einfach auch die Wochenzeit, nicht für die Kinder, um das in einem oder in 2 Jahren aufholen zu können. Wir können ja nicht die Kinder samstags oder sonntags noch kommen lassen, das geht nicht.
Also geht es darum, das im Schulalltag möglichst zu integrieren. Schaffen Sie das? Sie sind ja eine Ganztagsgrundschule.
Ja, und das ist genau unsere Aufgabe. Aber das ist auch, sag ich mal, die Chance, die wir haben. Also wir konzentrieren uns zurzeit ganz klar auf sogenannte Basiskompetenzen. Das sind die Kompetenzen, von denen wir der Meinung sind, dass sie grundlegend für das Lernen, für das lebenslange Lernen der Kinder sind. Also in der Grundschule haben wir es da sehr leicht. Da kann man ganz schnell, wie früher man das so kennt, lesen, schreiben, rechnen. Das sind aber genau die Dinge, die die Kinder halt dementsprechend aus dem FF, wie wir so sagen, können müssen. Und es gibt da weitere Bereiche, die wir dann eben nicht den Basiskompetenzen zuordnen und die wir dann stark kürzen. Aber das ist unsere Vorgehensweise. Wir schauen also ganz genau hin, was ist jetzt wirklich das Entscheidende, was die Kinder lernen müssen.
Das heißt, Sie gucken auch individueller hin?
Ja, ganz genau. Wir schauen individuell jedes Kind an, aber das ist nicht alles. Also wir schauen auch organisatorisch einfach, haben wir uns als Kollegium, als Schule geeinigt, gehört eben zu sogenannten Basiskompetenzen, wann wird das Ganze durchgeführt, wie können wir Drehtürmodelle den Kindern anbieten. Da gibt es dann die einen Kinder individuell, die im Lesen und die anderen wieder im Schreiben gefördert werden müssen, aber wie können wir das Ganze dann organisatorisch in den Schulalltag hineinbringen, dass alle Kinder die Chance haben, an ihren Baustellen zu arbeiten. Das ist natürlich die große Aufgabe, die große Herausforderung. Wir machen das in Form von Kursen, denen die Kinder sich dann zuordnen können. Jeden Tag gibt es da verschiedene Basiskompetenz-Trainingskurse. Ja, und das tut den Kindern gut. Und da haben wir auch echt Erfolge mit zu verzeichnen.
Das tut aber dem Schulleiter auch gut, ne?
Dem Schulleiter. Ja, der Schulleiter muss viel organisieren. Er sitzt ja jetzt schon wieder im Büro und versucht, den Stundenplan so zu bauen, dass eben diese individuelle Förderung und auch das Aufholen dann dementsprechend möglich ist. Oder er sorgt auch dafür, dass die zusätzlichen Personalkapazitäten, das sind echt nicht viele, das darf man sich nicht viel vorstellen, das sind vor allen Dingen auch keine Lehrerinnen und Lehrer, das sind dann teilweise Studentinnen oder so, die dann morgens vor dem Unterricht bei uns im Rahmen des offenen Anfangs eine Stunde hier vor Ort sind und dann Kinder noch in kleinen Gruppen nochmal zeittechnisch zusätzlich fördern. Aber die zum Beispiel müssen auch in den Stundenplan eingebaut werden. Die müssen dann, wir müssen für Akkreditierungen der Personen sorgen, der Institutionen, die dann hier arbeiten und so. Und das, ja, ist dann alles auch mein Job.
Können Sie denn sagen, ob sich Ihre Mühen gelohnt haben? Also können Sie schon feststellen, dass ein bisschen von dem, was verloren wurde, wieder aufgeholt wurde?
Ja, also ich würde das schon ganz klar mit einem Ja beantworten. Wir haben Rückmeldungen bekommen, teilweise von weiterführenden Schulen, auch von einigen Eltern, die ganz klar das bezeugen, dass wir schon dementsprechend, ja, es gibt keine richtige Evaluation darüber, das ist das Problem, ne? So, aber man kann auch das hier dann aus dem Bauch heraus sagen, weil da sind wir halt auch eben auf andere Personen angewiesen, die uns dann Rückmeldungen sagen, ja, wir haben die Erfahrung gemacht, ihre Kinder kommen und wir können beispielsweise von der weiterführenden Schule aus, da müssen wir jetzt nicht nur an Rechtschreibung und an ne, bestimmten Basiskompetenzen drehen, was dann dementsprechend den Lehrerinnen an den weiterführenden Schulen dann eben auf dem Magen liegt, dass sie sagen, wir können gar nicht so weitermachen, gar nicht da anfangen, wo wir hier eigentlich anfangen wollen, weil die Basiskompetenzen eben nicht da sind. Und jetzt reite ich da ein bisschen drauf rum, aber das ist tatsächlich so. Diese Rückmeldung bekommen wir und deswegen würde ich schon sagen, es gelingt ein wenig, aber ich glaube schon, dass dauerhaft eine Lücke auch bleiben wird.
Das nächste Schuljahr steht vor der Tür, nicht nur in Nordrhein-Westfalen und es wird wohl wieder eins mit Corona werden. Da muss man, glaube ich, kein Prophet sein. Schulschließungen hat die Politik ja schon ausgeschlossen. Was brauchen denn aus Ihrer Sicht die Schulen jetzt, um möglichst gut zu starten?
Naja, was wir längst überfällig eigentlich brauchen, ist ein bundesweites Lernprogramm. Damit meine ich ein digitales Programm. Was uns, glaube ich, an Schulen wirklich helfen würde, wäre, wenn nicht jeder für sich alleine dort herumdoktert und herumfummelt, sondern wenn man mich gefragt hätte, Herr Wagner, was machen Sie mit 2 Milliarden Euro? Was können Sie tun? Hätte ich gesagt, lasst uns ein gutes bundesweites Netzwerk entwickeln, wo Lehrerinnen und Lehrer netzwerkartig zusammenarbeiten können, wo sie sich austauschen können, wo man Unterrichtsmaterialien austauschen kann, wo dass die Kinder zugreifen können, auf das Eltern zugreifen können, wo man Umfragen gestalten kann, um unsere Demokratie zu stärken, um Zukunftsskills dort abzubilden, kreativ zu sein und so weiter. Und denn wir haben in der Pandemie gelernt, die Digitalität hält Einzug, wird noch mehr Einzug halten, nicht nur in die Schule, sondern auch in das Leben der Kinder. Und sie würde, und jetzt tut sie auch jetzt schon, könnte das noch viel mehr, den Arbeitsalltag der Kinder und der Lehrerinnen und Lehrer könnte sie sehr unterstützen und sehr erleichtern. Wir sind also in der Lage, viele Lernprozesse eigentlich in die Digitalität auszulagern. Ja, es gibt viele Lerninhalte, ich sprach gerade schon von Basiskompetenzen, es gibt viele Lerninhalte, die brauche ich nur noch anreißen. Also sowas wie Satzzeichen der wörtlichen Rede, wer benutzt das heute noch? Ja, in keiner WhatsApp-Nachricht gibt es das. Und das kann ich vielleicht 2-mal den Kindern vorstellen und dann digital abspeichern. Und jeder, der Autor oder Journalist werden will, kann dann später auf seine eigenen Unterlagen zugreifen und sich daran erinnern, ach ja, so war das mit der wörtlichen Rede.
Frank Wagner war das, der Schulleiter der Gebrüder Grimm Grundschule in Hamm in Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Leipzig. Das sind die Orte in Deutschland, an denen in diesen Tagen gerade eine besondere Art von Bildungshilfe läuft, könnte man sagen. Denn in diesen Städten können junge Leute, die aus der Ukraine geflüchtet sind, einen Hochschulzugangstest absolvieren, um am Online-Studium in ihrer Heimat teilnehmen zu können. Um diese Unterstützung hatte das ukrainische Ministerium für Bildung und Wissenschaft Deutschland gebeten. Und wie es funktioniert, hat sich Alexander Moritz an der Uni in Leipzig erzählen lassen.
Rund 70 ukrainische Schülerinnen und Schüler sitzen vor den Bildschirmen in einem schmucklosen Computerarbeitsraum im Erdgeschoss der Universitätsbibliothek Leipzig. Konzentriert klicken sie sich durch die Fragebögen der Online-Prüfung.
In Geschichte letzte Aufgaben waren Fotos von Kunst und ich musste schreiben, wer hat es gemalt, und das war kompliziert. Und Ukrainisch war sehr leicht. Ich habe 34 Aufgaben richtig gemacht von 35.
Artur Mobiev ist vor 4 Monaten aus Kharkiv nach Deutschland gekommen. Nach 2 Stunden Prüfungszeit ist er zuversichtlich. Bestanden hat er wohl.
Ich hoffe so.
Nicht alle der ukrainischen Jugendlichen sind so entspannt.
They are a little bit stressed. It's okay because it's one of their most significant events in their life.
Immerhin entscheiden die Zugangstests, wer studieren darf und wer nicht, erklärt Aljona Smakowska. Die Mitte 20-jährige Lehrerin kommt aus Saporischschja in der Zentralukraine. Auch sie ist vor 2 Monaten nach Deutschland geflohen. An der Leipziger Universität beaufsichtigt sie nun die Prüfungen.
In der Ukraine legten Schulkinder jedes Jahr diese Prüfung ab. In diesem Jahr, das ist ein bisschen anderes, wurde die Abschlussprüfung vereinfacht und sie besteht aus 3 Fächen Geschichte, Mathematik und Ukrainisch.
Die Aufgaben kommen vom ukrainischen Bildungsministerium. Die Tests finden ausschließlich online statt, unter Aufsicht an zentralen Orten. Neben Leipzig finden die Tests derzeit auch in Berlin, Hamburg, Frankfurt, München und Köln statt. Bis Anfang Oktober dauern die Tests. Es gibt mehrere Termine. Für Schüler, die ein Bachelorstudium beginnen wollen, ebenso wie für Studierende, die den Test als Zugang zum Master brauchen. In Leipzig werden rund 1.000 ukrainische Schülerinnen und Schüler erwartet, deutschlandweit etwa 6.000. Die deutschen Hochschulen leisten mit der Prüfung eine Art Bildungshilfe für die ukrainischen Behörden, damit der Bildungsweg der geflüchteten Schülerinnen und Schüler nicht vollständig abreißt.
Wir stellen die Infrastruktur zur Verfügung hier, die Technik, Aufsichtspersonal, was auch eben Russisch und Ukrainisch kann.
Elke Netz, an der Uni Leipzig Referentin für Talententwicklung, hat die Anfrage der ukrainischen Seite vor 3 Monaten auf den Schreibtisch bekommen. Dass die Universität Leipzig helfen will, sei schnell klar gewesen.
Das machen wir gern, auch wenn das zusätzliche Aufwände sind. Das fängt ja an mit der Tastatur am Computer ohne kyrillische Zeichen. Wie funktioniert das?
Die Tastatur lässt sich umschalten. Die ukrainischen Schülerinnen und Schüler müssen beim Tippen noch etwas umdenken. Bei den meisten Fragen gibt es aber ohnehin Antwortmöglichkeiten zum Anklicken.
Bisher funktioniert das reibungslos, da sind wir ganz froh.
Doch an deutschen Hochschulen ein Studium beginnen, wird wohl nur ein kleiner Teil derjenigen, die am Test teilnehmen. Dafür fehlen bei vielen die Deutschkenntnisse.
Es gibt englischsprachige Studiengänge, da ist es meistens einfacher. Aber es gibt auch Studiengänge natürlich nur auf Deutsch. Und da greift dann natürlich unser auch bisheriges System, dass vorher Sprachtests gemacht werden. Und hier haben wir auch seit Kriegsbeginn sofort extra Sprachlinien definiert, sodass wir Extrakurse anbieten konnten für geflüchtete Schülerinnen.
Auch für Schüler Arthur ist die Sprache eine Barriere. Obwohl er schon in der Ukraine Deutsch in der Schule gelernt hat.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich in Deutschland studieren darf. Ich habe die deutsche Prüfung geschrieben, B1, aber ich weiß es nicht.
Das Verkehrswirtschaftsstudium an der TU Dresden interessiert ihn. Doch für ein Studium auf Deutsch verlangt die TU ein höheres Sprachniveau als B1. Ähnlich ist es an den meisten Hochschulen. Arthur will sich deswegen auch in Kiew bewerben für ein Managementstudium. Zurück in die Ukraine müsste er dafür nicht unbedingt. Viele ukrainische Universitäten bieten weiterhin Online-Kurse an. Und noch eine Alternative kann sich Arthur vorstellen.
Oder in die Armee gehen. Das möchte ich machen, aber meine Eltern möchten nicht mehr. Und ich bin 17. Für das muss ich noch bis Februar warten.
Hier ist Campus und Karriere, das Bildungsmagazin im Deutschlandfunk. Das Gründen heißt es ja immer so schön, das habe man im Blut. Vom Gründergen ist da auch gern mal die Rede oder vom Gründergeist. Aber Fakt ist auch, Gründen lässt sich lernen. Vor allem bei der Geschäftsidee, dem Businessplan, Zielgruppenanalysen, der Finanzierung und so weiter ist man gut beraten, wenn man sich unterstützen lässt über ein Gründungscoaching etwa, so wie diese Frauen hier in der Nähe von Freiburg. Lena Stadler hat zugehört.
Coaching und Prozessbegleitung ist der Name. Sarah Hardaway präsentiert auf einer großen Leinwand ihre Geschäftsidee: tiergestütztes Coaching. Sie will Menschen mit eigenem Haustier in Lebenskrisen, bei schwierigen Entscheidungen oder bei Konflikten unterstützen. Die Reaktion der Tiere soll dazu beitragen, das eigene Verhalten zu überprüfen. Die restlichen Teilnehmerinnen sitzen im Halbkreis um sie herum und hören gespannt zu. Sarah ist Kinderkrankenschwester, Heilpädagogin und Kunsttherapeutin. Sie bringt also einiges mit an beruflichen Fähigkeiten, die sie nun alle in ihre eigene Firma einbringen möchte. Der Coaching-Kurs hat ihr geholfen, wichtige Pflöcke für die Firmengründung einzuschlagen.
Bei manchen Sachen drücke ich mich. Ich drücke mich davor, Zahlen genau anzugucken. Ich drücke mich davor, wirklich ein Konzept zu schreiben, ans Geschäftsmodell zu gehen und da ist guten Antrieb zu haben und auch wie bei der Schulbank, die man drückt, einen Lehrer zu haben oder einen Grund zu haben, ein Datum zu haben, bis wann man was gemacht haben soll.
Dieses Jahr noch möchte sie mit der Gründung durchstarten und die ersten Klienten bedienen. Auch Stefanie Bauerschaper steht schon in den Startlöchern. Die Pädagogin aus Freiburg wird ab Herbst Malkurse für Kinder anbieten.
Eigentlich wollte ich meine eigene Kunst verkaufen und habe dann eben gemerkt, in der Wettbewerbsanalyse, die wir in dem Kurs gemacht haben, ich brauche, was Hand und Fuß hat, ich brauche Sicherheit. Und da ich eh als Erzieherin und auch als Pädagogin schon arbeite, habe ich gemerkt, dass mir das halt viel näher liegt.
Seit Februar haben Stefanie, Sarah und 6 weitere Teilnehmerinnen insgesamt 10 Coaching-Tage im Kloster St. Ulrich in Bolschweil bei Freiburg gehabt. Sie haben Businesspläne erstellt, fiktive Kundengespräche geführt und Risikoanalysen gemacht. Angeleitet von Unternehmensberaterin Susanne Kaufmann, die das Gründungsseminar für Frauen im ländlichen Raum seit 11 Jahren anbietet. Dieser Kurs ist ihr erster Kurs, in dem alle Teilnehmerinnen ausschließlich Dienstleistungen anbieten wollen.
Es kommt in der jetzigen Zeit tatsächlich auch viel mehr zum Ausdruck, dass die aktuellen Gründerinnen auch einen Mehrwert schaffen wollen. Es sind sehr viele nachhaltige Projekte dabei.
Die Teilnehmerinnen haben wichtige Erkenntnisse für ihren Sprung in die Selbstständigkeit gewonnen.
Ich nehme mit, dass man einfach offen sein muss für Neues und alles komplett durchdenken muss.
Sowas wie Zielgruppen, Business, Model Canvas waren für mich böhmische Dörfer und ich bin froh, dass ich da jetzt in die Richtung auch durchblicke.
IMF, innovative Maßnahmen für Frauen im ländlichen Raum. So lautet der offizielle Titel des Programms, gefördert mit Mitteln des Landes Baden-Württemberg und der EU. Nicht nur das Coaching wird gefördert, auch die Gründung an sich kann bezuschusst werden, wenn die Teilnehmerinnen soweit sind. Kursleiterin Susanne Kaufmann geht davon aus, dass aus diesem Kurs mindestens die Hälfte der Teilnehmerinnen bis Ende nächsten Jahres ihre Pläne umsetzen wird.
Jetzt haben wir sie neugierig gemacht, ne? Auf Corso Kunst und Pop. Curiosity in Pop ist gleich ein Thema. In der Sendung Corso Kunst und Pop nach den Nachrichten. Und das war's für den Moment für Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike. Danke fürs Interesse und fürs Zuhören.